Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Das Markus-Evangelium. Wer ist Jesus? Der Messias? Der Sohn Gottes? Manchmal hat man Schwierigkeiten zu verstehen, wer er ist und worum es bei ihm geht. Auf dieser Reise durch das Markus-Evangelium wird deutlich, dass es in diesem Buch nicht nur ein Geheimnis gibt, sondern auch eine erstaunliche Offenbarung über Jesus. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ja, liebe Zuseher, liebe Zuhörer, ich freue mich, dass wir in dieser Runde euch diesmal begrüßen dürfen zum Abschluss unserer Betrachtung des Markus-Evangeliums. Ich habe hier den Helmut, den René, den Carsten, ich bin der Heinz. Es geht heute grosso modo um Markus 16 und alles, was damit zusammenhängt. Und ich möchte am Anfang ein Gebet sprechen. Unser lieber Gott, ich danke dir für diesen neuen Sabbat. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für das Kapitel, das wir jetzt studieren dürfen gemeinsam. Sei du mit uns durch deinen Heiligen Geist. Im Namen Jesu. Amen.
Amen. Amen.
Ich lade euch ein, dass wir im Alten Testament anfangen. Lasst uns doch zwei Texte lesen. Der eine kommt aus dem Buch Daniel und der andere kommt aus dem Buch Jesaja. Wir gehen hinein nach Daniel Kapitel 9. Und Carsten, vielleicht kannst du als Erster uns lesen in der Runde, und zwar die Verse 24 bis 27. Einfach nur, damit wir sie im Ohr haben. Ich höre dir zu.
Daniel 9, Vers 24.
Ja.
70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt. Und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden. So wisse nun und gib Acht. Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören, aber dann kommt das Ende durch eine Flut. Und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Er wird aber vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird.
Dankeschön. Wir kennen das alle, das ist die Prophezeiung von den 70 Wochen. In der letzten Woche wird der Bund gestärkt. In deiner Übersetzung steht schwer machen, aber es heißt eigentlich stärken, wird den Bund stärken, eine Woche lang. Und wir wissen auch, worum es da geht. Ich möchte jetzt nicht diskutieren, die 70 Wochen und die Jahreszahlen. Das ist jetzt hier für unsere Betrachtung nicht von Bedeutung. Das wurde sowieso schon gemacht. Meine Frage ist, was musste man sich in Bezug auf den Maschiach, auf den Gesalbten, denn das ist das Wort, das hier verwendet wird, was musste man sich aufgrund dieser Weissagung erwarten?
Ja, er wird ausgerottet werden.
Er wird ausgerottet
werden. Ganz knallhartes Wort,
sterben,
was hier steht.
Er wird sterben. Er wird in der Mitte der Woche sterben, denn dann wird das Opfer aufhören. Kann man mit Daniel 9 allein sich eine Auferstehung erwarten?
Ich denke schon, denn die letzte Woche ist nicht vollendet. Es geht noch weiter. Diese Stärkung des Bundes in der letzten Woche, die schreitet noch fort. Wenn jetzt mit dem Messias alles zu Ende wäre, er wäre tot und es gäbe keine Auferstehung, dann wäre damit der ganze Heilsplan gescheitert und natürlich auch dieser besondere Segen für Israel.
Und dann wäre praktisch das nicht, dass eine ganze Woche lang der Bund gestärkt wird. Das heißt, es geht also noch weiter. Was haben wir denn in Daniel für Querverbindungen, die uns erlauben, dass wir sagen, ja, natürlich muss der Messias auferstehen? Denkt an das Buch Daniel, was haben wir da? Wieso muss der Messias auferstehen, der hier beschrieben wird, dass er sterben wird?
Er taucht dann später auf, eben als der Menschensohn. Ja.
Er ist der Menschensohn, der das Reich bekommt, wenn das Gericht fertig ist. Das ist Daniel 7. Er ist der Fürst des Heeres Gottes in Daniel 8. Nicht? Und das heißt also, die Idee, der Messias stirbt und dann ist aus, die wird vom Buch Daniel nicht zugelassen.
In Daniel 12 hören wir dann auch, er kommt, um sein Volk zu befreien aus großer Trübsal, und dann hören wir direkt von der Auferstehung der Gerechten.
Ja.
Also haben wir es hier mit der Endzeit zu tun, die für uns in der Zukunft liegt, und dieser Fürst des Bundes ist da und tritt ein für sein Volk.
Und er ist da und er ist auch der Erzengel und er ist der Menschensohn und er ist der Fürst des Heeres. Also wenn ich das Buch Daniel also ernst nehme und alles mir anschaue, wo irgendwie vom Messias oder von dieser Person Jesu die Rede ist, dann ist völlig klar, ein Student des Buches Daniel hätte sagen müssen, selbst wenn er stirbt, muss es irgendwie weitergehen.
Mhm.
Klar angekündigt. Mich erinnert das noch an etwas anderes, nämlich an den Abraham, der seinen Sohn Isaak opfert. Und Abraham schließt darauf, dass Jesus oder Gott Isaak ja auferwecken muss, denn er muss ja die Verheißungen erfüllen und er hebt das Messer, um ihn zu opfern. Nicht? In Hebräer 11 wird das ganz klar gesagt, er rechnet mit der Auferstehung. Also wenn Abraham aufgrund dessen, dass Gott ihm Verheißungen für Isaak gibt, schon mit der Auferstehung rechnet, wie viel müssten wir als Studenten des Buches Daniel damit rechnen, dass Jesus aufersteht?
Mhm.
Erstes. Das zweite ist Jesaja. Jesaja 53. Schau mal, was da steht. Und da ist es meiner Meinung nach noch viel klarer und viel, viel deutlicher als bei Daniel. Denn das liest sich hier ganz trocken und klar in Bezug auf den Messias. Also da wird vom Tod des Messias geredet, nicht in der ersten Hälfte des Buchs. Und dann schauen wir mal, wie es heißt in Vers 8. Kannst du das lesen, Helmut? Vers 8 und dann Verse 10 bis 12. Oder 8 bis 12 einfach.
Mhm. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn die Strafe getroffen.
Also er wird sterben, nicht? Das ist klar. Ja, weiter.
Und man bestimmte sein Grab bei den Gottlosen.
Weil er unter Verbrechern gekreuzigt wurde.
Aber bei einem Reichen war er.
Das ist Josef von Arimathea.
Weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Munde gewesen war.
Vers 10.
Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und okay, das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen.
Das ist es. Da wird es ganz deutlich gesagt. Seine Tage verlängern, in die Länge leben, wie es bei mir heißt. Und Vers 11 und 12 noch zum Abschluss.
Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird Starke zum Raub erhalten dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat.
Also ein Christ, der das liest, für den ist vollkommen klar, dass hier Jesus gemeint ist, nicht wahr? Und hier wird aber auch klar gesagt, dass er auferstehen musste. Warum haben wir uns diese Texte jetzt angesehen? Ich möchte uns vor Augen halten, dass Leser des Alten Testaments eigentlich mit der Auferstehung hätten rechnen müssen. Das ist meine Idee. Die hätten damit rechnen müssen. Und jetzt schauen wir nach im Markus-Evangelium, was da wirklich dann passiert ist. Und da fange ich jetzt an. In Kapitel 16, Vers 1. Im 15 wird am Schluss einfach noch gesagt, wie er dann vom Grab genommen wurde und wie der Josef von Arimathea, ein ehrbarer Ratsherr, so wird er hier bezeichnet, es wagte, so wird gesagt, hineinging zu Pilatus und den Leichnam Jesu gebeten hat, den er auch dann bekommt. Ja. Und die Frauen, nicht, so heißt es in Vers 47, dann am Schluss des Kapitels, Maria Magdalena, Maria des Josefs Mutter, schauten zu, wo er hingelegt war. Also die haben sich das genau gemerkt. Und jetzt geht's rein in Kapitel 16. Und da, lieber René, kannst du lesen 1 bis 8.
Gerne. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Tag der Woche zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander: Wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zu Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Siehe, da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen, und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich.
Dankeschön, ja. Zuerst zur Infrastruktur hier. Stein und Grab, wie stellen wir uns das vor?
Ja, das ist etwas, was wir eigentlich so nicht kennen, weil es das in unserer Kultur nicht gibt. Aber wir wissen, dass es ein Felsengrab war, weil das ja vorher beschrieben wird. Und vor dieses Felsengrab, in den Stein hineingehauen. Also das war noch ein langwieriger Prozess, das Grab so überhaupt herzustellen, war eben dann dieser große Stein davor gewälzt. Also ich kenne es nur aus Berichten, ich selbst war nie in Israel, aber ich habe gehört, mir berichten lassen von Leuten, die das gesehen haben und auch die ähnlich große Steine gesehen haben, wie das wahrscheinlich damals der Fall war.
Oft war das so, dass die Rinne so angelegt war, dass man diesen Stein davor relativ leicht hervorrollen konnte, aber das Grab wieder zu öffnen wesentlich schwerer, und dann muss diesen Stein sozusagen leicht bergauf wälzen. Ja. Daher auch diese Frage, wer wird uns helfen, diesen Stein wegzuwälzen? Das hat man einfach deswegen gemacht, halt, um diesen Leichnam auch vor wilden Tieren zu schützen, dass die sich da nicht eben praktisch drüber hermachen. Und dann, wenn es verwest war, dann sind die Knochen dann oft auch eingesammelt worden, und die wurden dann in so einer kleinen Grabnische dann nochmal extra beigesetzt. Es kann auch sein, dass hier mehrere Leute, so ihre Grabhöhle hatten hinter diesem einen weggerollten Stein. Ja. Von dem her kann es vielleicht auch hier sein, erstmal, als sie dieses Grab offen sehen, dass sie noch gar nicht jetzt direkt vermuten, dass es was mit Jesus zu tun haben muss. Durchaus möglich, aber dann eben sitzt eben dieser Engel oder dieser junge Mann da, und auf einem, und dann kommt der Schreck. Ja, was ist jetzt los?
Die Frauen sind ja überwältigt, gell? Es heißt hier am Ende, sie fürchten sich. Sie sagen am Anfang gar niemand etwas. Sie fürchten sich.
Was ja fast so ein bisschen so ein Paradox ist, gerade im Markus-Evangelium, denn Jesus hat so oft gesagt, sagt nichts weiter. Und die Leute machen es trotzdem. Hier wird mal gesagt, sagt's weiter, und die machen es nicht. Ja, gerade im Markus-Evangelium. Ja, also das ist fast so eine humorvolle Note.
Das ist auch ein bisschen so, ja, genau. Das passt gut zusammen, ja. Und eben die Ankündigung, dass in Galiläa er ihnen erscheinen wird. Also Galiläa, das ist ja am See Genezareth, nicht? Das ist also ein gutes Stück weit weg. Dort, wo Jesus angefangen hat mit ihnen, dort sollen sie zurückkehren quasi, nicht? Und dann wird jetzt klarer gesagt in den Versen 9 bis 11, dass er zuerst der Maria Magdalena erschienen ist. Und dann heißt es hier, von der er 7 Teufel ausgetrieben hatte. Und das, nachdem sie praktisch erlebt hat, geht sie dann hin und verkündigt es denen, die mit ihm gewesen waren, die da Leid trugen und weinten. Und Vers 11, sie hörten, dass er lebte und ihr erschienen wäre, aber sie glaubten es nicht. Ich finde das phänomenal an der Stelle, weil gerade Jesus sozusagen, der sie 3,5 Jahre gelehrt hat, der ihnen ja auch die Leidensankündigung gegeben hat, nicht? 3-mal, sagen die Synoptiker, hat Jesus gesagt, er wird sterben.
Und auferstehen.
Und auferstehen. Mhm. Und sie haben das mit dem Sterben schon nicht geglaubt, nicht? Petrus hat gemeint, das geschehe dir nur ja nicht. Und nachdem er gestorben war, glauben sie jetzt die Auferstehung nicht. Was sagt ihr zu dieser, wie soll man das ausdrücken, wie soll man das bezeichnen? Begriffsstutzigkeit. Wie kann man das erklären?
Es gibt nicht wirklich eine Erklärung dafür, aber sie hatten in ihren Köpfen so die eigenen Pläne, was mit Jesus geschehen sollte, dass sie das einfach bewusst überhören wollten. Und was natürlich auch wieder damit zum Tragen kommt, ist, der Bericht kam, also Jesus ist nicht einem der 11 Jünger erschienen, sondern halt den Frauen. Also wieder denen, denen man sowieso nicht so gern geglaubt hat, zuallererst. Ja.
Hier in Vers 10 lese ich auch, dass sie hingeht, um es denen zu verkündigen, den Jüngern, die mit ihm gewesen waren und trauerten und weinten. Also sie befinden sich gerade in einem emotionalen Ausnahmezustand. Sie haben den Schock ihres Lebens erlebt, eine Enttäuschung, wie man sie sich größer nicht vorstellen kann. Für uns sicherlich sehr schwer, uns da hinein zu versetzen. Wir sehen das ja alles vom Ende her. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Und dann denken wir, naja, die 3 Tage, die hat man aber aushalten können und dann hat man doch geglaubt, wenn jemand kam und es berichtet hat. Aber ich glaube, dass die hier in ihren Gefühlen, ihrer Trauer, in ihrer Enttäuschung, auch Frustration, vielleicht auch Ärger, so gefangen gewesen sind, dass so ein Bericht, der da von einer Frau kommt, einfach unglaubwürdig für sie erschien im Moment. Vielleicht hätten sie sich schon gefreut, das zu glauben, aber kamen da einfach gerade nicht raus aus diesem Loch.
Ist ja auch spannend, dass in diesem Bericht, der hier ja auch nur kurz angedeutet wird von den Emmaus-Jüngern, der dann in Lukas 24 nachzulesen ist, Jesus eben erstmal, bevor er das falsche Bild der Jünger, der 2 Jünger berichtigt, ihnen den Raum gibt, dass sie alles rauslassen. Ja, so 5 Verse lang reden sie hier einfach von ihren falschen und enttäuschten Hoffnungen, die sie hatten. Ja, Jesus fragt einfach nach, was denn? Er lässt einfach reden, ja. Und erst danach sagt er, meine Zeit, hey. Ihr toren Ungläubigen. Ist das doch gesagt so, er liest doch nach so, ne. Aber erstmal lässt er alles raus, so. Ja, ich glaube, das muss erstmal raus. Und also von dem her, ich glaube, es ist ganz wichtig, René. Mhm. So diese Emotionen, die stehen manchmal so der klaren Erkenntnis im Weg.
Mhm. Ja. Mhm. Was mir noch aufgefallen ist, dass es eigentlich eine Bestätigung von dem ist, was Jesaja auch schon prophezeit hat. Der Engel bezeichnet Jesus nämlich hier als den Nazarener. Und das hat ja auch eine Bedeutung hier. Also er sagt damit aus, dass Nathanael selbst sagt, was soll aus Nazareth Gutes kommen? Und es ist die Bedeutung, dass der Nazarener ein Stück weit der Verachtete ist, aber gleichzeitig drückt ihn Jesaja auch als diesen Spross aus, der eben aus diesem dürren Erdreich kommt. Mhm. Also er prophezeit, dass er hier ein Volk vorfindet, das keinen Glauben hat und nicht einmal die eigenen Leute hier.
Wer glaubt unserer Predigt, heißt es am Anfang von Jesaja 53, ja, als dieser Spross geschildert wird. Ja. Wenn wir die Parallele anschauen in Johannes 20, so fällt auf, dass es noch ein bisschen komplizierter war, als in Markus geschildert wird. Nicht? Hier in Johannes 20 wird gesagt, dass Maria Magdalena kommt und die anderen und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Und dann läuft sie und kommt zu Simon Petrus. Also hier wird noch gar nichts davon berichtet, dass sie reingeht, sondern sie informiert gleich den Petrus. Und dann wird geschildert, wie Petrus und Johannes herbeilaufen, hineinschauen ins Grab, sehen, dass das Schweißtuch extra zusammengelegt war und so weiter. Und alle schauen. Von Johannes heißt es dann in Vers 8, der Jünger nicht, der ging hinein und sah das und glaubte es. Aber da heißt es, sie wussten die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Und da frage ich mich auch noch einmal, obwohl wir das gerade so lieb erklärt haben, die armen Jünger, die so in einem seelischen Ausnahmezustand waren, sie wussten die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Vielleicht ist das nur vom Ende her zu verstehen. Nicht? Paulus wird mal in Korinther 15 sagen, dass er auferstanden ist nach der Schrift, gemäß der Schrift.
Ich finde es merkwürdig, dass hier von der Schrift die Rede ist in Vers 9, denn Jesus hat es ihnen ja auch mündlich gesagt. Und als sie das letzte Mal gemeinsam von Galiläa nach Judäa gegangen sind, nach Jerusalem, hat er noch einmal ihnen gesagt, er muss überliefert werden, er wird 3 Tage tot sein, er gibt ihnen sogar die Zeitangabe und dann wird er auferstehen. Also selbst ohne die Evidenz aus der Schrift, die sie hätten kennen müssen, hätten sie es alleine mit einer kleinen Erinnerung an das, was ihnen gerade erst von Jesus gesagt wurde, das hätte genügen können, um zu verstehen, was hier passiert ist.
Mir zeigt es eben einfach, wie stark ein Paradigma sein kann.
Ja.
Ja, wir tun uns immer so leicht damit. Ja, anderes Beispiel, ja. Sabbat ist doch sonnenklar in der Schrift. Das muss doch jeder erkennen. Wir haben noch 3 Texte gelesen. Ja, das ist doch völlig klar. Das muss doch jetzt jeder verstehen.
Ja.
Aber es ist nicht so. Ja, wenn Leute so ein Paradigma haben, was vielleicht über Jahrzehnte hinweg ihr ganzes Leben lang geprägt wurde, dann ist es nicht so einfach weg. Ja, und das zeigt das ganz deutlich. Ja.
Das zeigt das hier. Ich habe hier jetzt die Situation in Johannes 20, dass jetzt erst Maria praktisch weint, weil sie nicht weiß, was los ist mit dem, und nochmal ins Grab geht, und jetzt kommt der Engel. Das heißt also, das, was Markus da erzählt, dem geht die Geschichte voraus, dass Petrus und der Johannes schon nachgeschaut haben. Und jetzt kommt das, was Markus erzählt, nicht, dass der Engel, warum weinst du nicht? Und da zeigt er eben, wo sie den Leichnam hingelegt haben und so weiter. Und jetzt erst begegnet ihr dann Jesus dann draußen im Garten, nicht? Vers 15, 16, 17. Mhm. Und da gibt er sich dann zu erkennen. Und jetzt kommt sie und sagt, ich habe den Herrn gesehen. Und für die Jünger war es praktisch so, ich habe jetzt hingeschaut, das Grab ist leer, was ist da los? Und jetzt kommt sie und sagt, Jesus sei ihr erschienen. Mhm. Und jetzt?
Da kann ich mir richtig gut vorstellen, wie die Jünger enttäuscht waren. Wie kann es sein, dass es einer Frau passiert? Wir waren doch zuerst.
Und noch dazu der Maria.
Ja, und wenn ich mir vor die Verse anschaue, dann sehe ich, ich sehe diesen Wettlauf in den ersten Versen von Kapitel 20 zwischen Petrus und Johannes, ein Wettlauf. Und dann wird sogar nochmal genau beschrieben, okay, der eine kam zwar zuerst an, Johannes, aber der andere, Petrus, geht zuerst hinein. Mhm. Ja, also wie wichtig es Johannes gewesen ist, der hier 60 Jahre später schreibt, nochmal genau zu berichten, wer war wo zuerst. Mhm. Und dann lese ich in Vers 10, alle Mühe umsonst letztlich. Vers 10, da gingen nun die Jünger wieder heim. Maria aber, Vers 11, Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Und weil sie dort wartet, weil sich danach sehnt zu verstehen, was hier passiert ist, wird ihr eine Erklärung zuteil. Während die Jünger die Sache abgehakt und wieder weg sind. Es war immer noch diese Ambition, wer ist zuerst da und vermutlich auch, wer ist zuerst wieder daheim, um den anderen zu berichten. Ja? Während Maria ganz in Ruhe einfach wartet, dass Jesus sich ihr offenbart.
Und das ist, was jetzt in Markus 16, 10 hier gesagt wird. Sie ging hin, verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren, die Leid trugen und weinten. Und wir müssen jetzt dazu sagen, nicht eigentlich wissen, was geschehen ist. Denn es ist allen klar, der Leichnam Jesu ist weg. Der Leichnam Jesu ist weg. Und die Geschichte von, die Jünger haben ihn gestohlen, haben sie noch nicht gehört. Das hacken die Diener, also die Soldaten, die römischen Soldaten, die das Grab bewacht haben, die hacken das gerade erst aus mit den Pharisäern, was sie dann erzählen. Von dem ist jetzt hier noch keine Rede. Und dieses, sie glaubten nicht, das ist schon eine vernichtende Feststellung hier. Also mir geht's so, mich wühlt das zutiefst auf. Nicht? Die sind da, erleben das alles mit und dann glauben sie es nicht, während es geschieht.
Und wir sollen es glauben, ohne es erlebt zu haben.
Das ist genau das, was Jesus dann zum Thomas sagt, nicht? Kapitel 20 geht weiter, nicht? Der Thomas braucht ja noch eine Woche länger. Die anderen sahen es dann endlich, ja, er ist wirklich da. Und der Thomas war nicht dabei, das glaube ich nicht. Der glaubt, sie sind alle einer Massensuggestion zum Opfer gefallen oder so irgendwas. Und er braucht nochmal seine ganz persönliche. Und da sagt dann Jesus im Johannesevangelium, es wird Leute geben, die nichts sehen und trotzdem glauben. Hm. Und das ist dann faszinierend. Hm. Nicht, was hätten wir getan, wären wir dabei gewesen? Hm. Hätten wir es geglaubt?
Ich hoffe schnell es. Ich hoffe es. Wenn man sich das anschaut, hier geht es um 11 Jünger und die Frauen und darüber hinaus vielleicht noch andere Gläubige, die Emmaus-Jünger und wer weiß, wer noch mit dabei gewesen ist. Und wir hören von keinem, der geglaubt hat. Also will ich da jetzt nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich geglaubt hätte, aber ich wünschte, es wäre so. Ja.
Es ist schon eine Sache. Hier in Vers 12 jetzt, 12 und 13, kannst du das wieder lesen, Carsten? Da werden die Emmaus-Jünger erwähnt, allerdings werden sie nicht so genannt. Ja. Mhm.
Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen. Und die gingen auch hin und verkündigten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht.
Genau. Also das ist die Geschichte, die kennen wir aus dem Lukas-Evangelium nicht, wo er dann tatsächlich auch, nachdem die Emmaus-Jünger ihr Zeugnis geben, wo dann Jesus tatsächlich kommt. Und im Lukas-Evangelium finde ich so interessant, da sagt er dann eben, warum glaubt ihr nicht dem, was die Schrift sagt, und erklärt ihnen dann alle Schriftstellen, die von ihm reden. Das wird in Lukas 24. Kapitel festgehalten. Er erklärt ihnen genau, welche Schriftstellen von ihm geredet haben. Und da glaube ich, da kommt Daniel 9 vor, da kommt Jesaja 53 vor, wo dann eigentlich klar wird, ja, eigentlich hätten wir mit der Auferstehung rechnen müssen. Wir hätten damit rechnen müssen. Ja. Bevor ich da weitergehe, hier in Markus 16, habt ihr schon mal probiert, so bei irgendwelchen Missionsaktionen oder Meinungsumfragen oder was man halt so macht, wenn man mal von Haus zu Haus geht, die Menschen auf die Auferstehung anzusprechen. Was passiert da?
Es ist ein schwieriges Thema. Also wenn ich zurückdenke an die Zeit, als ich für ein paar Wochen als BE gegangen bin, mit Menschen über den Glauben gesprochen habe, wenn wir auch darauf kamen, wenn schon ein bisschen was an Glaube da war, war es entweder selbstverständlich einerseits oder es war komplett unglaubwürdig. Wie kann man sowas überhaupt für möglich halten? Auf der anderen Seite, und das halte ich für ganz merkwürdig, für schizophren eigentlich, gibt es dann Leute, die das für lächerlich halten, aber die fest davon überzeugt sind, dass ihr Leben irgendwie weitergeht nach dem Tod. Und das passt nicht zusammen, aber dem begegnet man immer wieder.
Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich bin viel von Tür zu Tür gegangen. Und auf die Frage, ob sie an ein Leben nach dem Tod glauben, das glauben tatsächlich die meisten. Aber wenn du sie mit der Auferstehung konfrontierst, glauben es die wenigsten. Und wie René richtig sagt, also es ist total merkwürdig, dass du das eine glauben kannst und das andere für sie völlig absurd scheint.
Also esoterisch an ein Leben nach dem Tod zu glauben im Sinne von meine Seele lebt weiter, fällt offensichtlich leichter, als die biblische Botschaft von der leiblichen Auferstehung ernst zu nehmen. Das ist interessant an der Stelle. Ich habe den Satz im Ohr auf Innviertlerisch, da ist noch keiner zurückgekommen. Noch niemand ist zurückgekommen. Nicht? Und dann sage ich halt, naja, aber Jesus doch schon, oder nicht? Und dann lächeln die Menschen.
Aber das macht die ganze Geschichte hier noch merkwürdiger.
Ja, denn die dann lächeln sie nur. Sie sagen nichts mehr, aber sie lächeln.
Denn diese Jünger hier, die hatten erlebt, wie Jesus Tote auferweckt. Sie haben gerade vorher miterlebt, wie Lazarus auferweckt worden ist. Das ist noch gar nicht lange her. Warum ist es dann so schwer zu glauben, dass der, der anderen das Leben geschenkt hat, selbst aus dem Grab wieder hervorgeht? Wir können sagen, ja, es ist noch keiner gekommen, wir haben es zumindest nicht erlebt. Ja. Das konnten die Jünger nicht sagen. Die haben das erlebt.
Gut, die letzten Verse des Markus-Evangeliums beschäftigen sich jetzt mit dem Auftrag, den Jesus gibt. Vielleicht müsste man an der Stelle auch mal erklären und festhalten, wir haben jetzt gerade Ausflüge gemacht ins Johannes-Evangelium, ins Lukas-Evangelium, um zu sehen, wie der genaue Ablauf war. Und das ist offensichtlich ein bisschen komplizierter als hier bei Markus. Wenn ich jetzt Markus verfilmen würde, Markus 16, dann würde das alles in einer Schnur durch sein, wofür wir eigentlich wissen, dass Jesus einige Wochen gebraucht hat. Nicht? Denn dieser Missionsbefehl kommt dann vor seiner Himmelfahrt am Schluss und der wird jetzt hier gleich so gebracht, als ob das genau da jetzt in dieser Abendveranstaltung, wo die 11 zu Tische sitzen, wären. Hier wird einfach exemplarisch zusammengefasst, the legacy, könnte man sagen, nicht? Die Jesus sozusagen mitgibt, also an seine Jünger jetzt. Und was ist das für ein Erbteil? Was ist das für ein Auftrag, den sie da jetzt kriegen? Wir lesen das ab Vers 15 bis 18. Elmar, kannst du das lesen?
Sicher. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden.
Genau. Also, wenn wir das so anschauen, es ist klar, dass das ist ein programmatischer Text. Jetzt schauen wir uns erstmal über den genauen Befehl, die Verse 15 und 16. Wie fassen wir das genau auf? 15 und 16.
Ich finde zunächst interessant, dass in Vers 15 von der ganzen Schöpfung die Rede ist. Damit sagen können, geht hin, predigt die Menschen. Natürlich geht es hier um Menschen, aber er fasst es viel weiter. Mhm. Und ich finde es gerade interessant, vor dem adventistischen Hintergrund, wo wir sagen, wir haben ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Und die erste Engelsbotschaft, die dieses ewige Evangelium ausdrückt, sagt, betet den an, der geschaffen hat. Mhm. Irgendwie ist das hier auch gegeben, wenn er sagt, die ganze Schöpfung muss das ewige Evangelium vom Schöpfer Gott hören.
Und daneben wird gerade der Punkt mit dem Glauben aufgegriffen. Ja, sie haben vorher nicht geglaubt. Ja, das ist so der, sag ich mal, das Schlüsselwort hier in diesem letzten Abschnitt. Mhm. Es geht darum, ja, zweimal, sie glaubten nicht. Sie werden dann in Vers 14 gescholten für ihren Unglauben, mhm, und sollen dann den Auftrag weitergeben, dass das Thema Glauben den ganzen Unterschied macht. Ja, entweder glauben, ja, Folge getauft werden, dann, mhm, haben wir gerettet. Mhm. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt. Also es hängt wirklich am Glauben, den Glauben, den sie gerade noch nicht gehabt haben, ja, den sollen sie jetzt weitervermitteln.
Weitervermitteln. Fällt euch auf, dass hier von der Möglichkeit einer Taufe ohne Glauben gar nicht geredet wird?
Genau. Mhm.
Nicht? Also die Taufe als Akt im Sinne eines sakramentalen Akts hilft eigentlich gar nicht. Denn die Bedingung, mhm, für die Taufe ist, dass du glaubst. Du glaubst und wirst getauft. Wenn du nicht glaubst, dann brauchen wir von der Taufe gar nicht mehr reden.
Mhm. Auf der anderen Voraussetzung, Seite, ja. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite finde ich auch hier, der zweite Teil von Vers 16 macht deutlich, dass die Erlösung nicht von der Taufe abhängig, nein, ist. Sie ist die logische Folge des, ja, Glaubens. Aber die Taufe hat nicht diesen sakramentalen Charakter, genau, dass sie erlösen könnte. Es ist der Glaube, der erlöst, ja, und nicht das Werk, das der Mensch als Reaktion darauf tut. Ja. Und ich glaube, das kann man auf der Taufe noch weiter ausführen. Es geht nicht nur um die Taufe, die nicht erlösungsrelevant ist. Es geht auch um die Werke, ja, die sonst als Antwort auf den Glauben folgen. Das wird hier ganz deutlich.
Es ist sehr wichtig, ist das festgestellt zu haben. Ja, ja. Dass wir, damit wir ganz klar bei diesem Kern des Evangeliums bleiben, dass, was wir hier empfangen, eine Gabe Gottes, ein Geschenk ist. Hm. Ja, dass wir da jetzt nicht das in irgendeiner Form verdienen können.
Ich finde den Vergleich auch noch schön, dass wir hier Jesus haben, der eben gekreuzigt wird, begraben wird und auferstanden wird, und dass dieses Bild eben in der Taufe hier auch wieder zum Tragen kommt. Und dass das hier eigentlich als das Evangelium auch vorgestellt wird.
Mhm, genau. Und jetzt kommen die Zeichen. Und die Zeichen finde ich deshalb interessant, weil hier auch welche genannt werden, die jetzt im Dienst Jesu noch gar nicht beschrieben worden sind. Die wir dann aber in der Apostelgeschichte finden. Also gibt es zwei Sachen, die mir besonders auffallen. Das eine ist mit neuen Sprachen reden. Nicht? Das wird dann in der Apostelgeschichte beschrieben. Das hat es bis dahin noch gar nicht gegeben. Und das ist die einzige Stelle in den Evangelien, wo das schon vorweggenommen wird. Was ich sehr interessant finde, dass das sozusagen gleich als ein ganz wichtiger Ausweis gebracht wird. Was haben die neuen Sprachen für einen Sinn? Für eine Bewegung, die sich weltweit ausbreiten, mhm, soll.
Dass man verstanden wird, natürlich.
Dass sie,
wird sonst nicht
meine, Ausbreitung des Evangeliums über den ganzen damals bekannten Weltkreis rund um das Mittelmeer und noch weiter nach Osten ist ohne Sprachengabe nicht denkbar. Mhm. Das müssen wir schon ehrlich so sagen. Das geht gar nicht anders. Die Teufel austreiben, das können wir schon von Jesus. Nicht? Das hat er auch gemacht. Was ist mit den Schlangen? Die habe ich auch nicht genannt in den Evangelien.
Kommt dann eben bei Paulus auf Malta. Ne?
Das, mhm, Paulus auf Malta, dann, ne? Kommt, es wird, mhm, einmal etwas gesagt von nichts kann euch schaden bei Lukas. Nicht? Die Stelle ist ja hier auch angegeben als Parallelstelle, Lukas 10, Vers 19. Da geht es um die Aussendung der Jünger, die dort, denen wird auch schon gesagt, euch kann nichts schaden. Das wird so subsumiert. Aber hier eben diese, ihr könnt sogar was Tödliches trinken und es tut euch nichts. Nicht? Und das mit den Kranken, das ist dann wieder allgemein. Das ist auch bei Jesus so gewesen, das haben die Jünger auch schon mitbekommen vorher. Da hat er sich, finde ich, sehr detailliert festgelegt. Und es ist interessant, dass wenn man dann die Apostelgeschichte liest, kommt einem das vor, wie wenn sozusagen jetzt kommt der Bericht, die Bestätigung dafür, dass das, was Jesus ihnen gesagt hat, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, dass das tatsächlich eintrifft, schon in der ersten Generation. Nämlich die, die das Evangelium da verkündigt haben. Eben in dieser Geschichte von den Taten der Apostel.
Da kommt jetzt bei mir eine Frage auf. Ich gebe sie einfach weiter an euch, wenn ich Vers 17 und 18 lese. Jesus sagte hier, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. So. Und dann kommen Verse 17 und 18. Mhm. Das sind Zeichen, die wir heute, zumindest hier in unseren Breiten, in der Regel nicht mehr erleben. Sei das jetzt hier diese Krankenheilung oder tödliches Trinken, Schlangen aufheben, ohne dass einem geschadet wird, Dämonen austreiben, in anderen Sprachen reden. Was machen wir damit? Also machen wir damit, wenn wir jetzt bei uns feststellen, das ist bei uns in den Gemeinden nicht zu sehen, sind wir da nicht wirklich gläubig?
Ich meine, es gibt ja manche Gemeinden, eher im amerikanischen Bereich, die dann wirklich giftige Schlangen haben, ja, um das zu provozieren letztendlich, ja, dass gläubige Menschen halt einfach hier giftige Schlangen anlangen können. Und es gibt immer wieder mal Unfälle, na, dass Leute dann wirklich gebissen werden und dieser Text sich eben nicht erfüllt. Also das ist sicherlich ein falsches Verständnis,
Ja, das ist wie die zweite genau. Versuchung Jesu, nicht?
Das ist Vermessenheit.
Wo er sagt, ja, genau. Man sollst Gott, den Herrn, nicht versuchen. Nicht? Ja. Also das könnte man ja. eben auch so sehen.
Das ist sicherlich hier auch im Rahmen von missionarischen Bemühungen und nicht im Sinne von Sensationsgier. Ja? Also, gucken wir mal ein paar Schlangen, gucken wir mal, ob Gott sein Versprechen hält.
Ich habe schon von Menschen gehört, auch in meinem Bereich, den ich sozusagen erlebt habe, die aufgrund von Gebet geheilt worden sind. Es gibt schon Menschen, die dem Tode eigentlich geweiht waren und die durch Gebet geheilt worden sind. Ich will nicht sagen, dass es das nicht mehr gibt, aber es gibt es nicht in der Dichte. Damals war das ein Riesenschub, der sozusagen zur Verbreitung des Evangeliums geholfen hat. Und sowas erwarten wir eigentlich nur mehr für die allerletzte Zeit, wenn der Spätregen, also das Gegenstück zur Ausgießung des Geistes zu Pfingsten von Apostelgeschichte 2, wenn das passieren wird, erwarten wir solche Dinge nochmal. Aber bis dahin nicht in dieser Dichte. Aber ich würde nicht sagen, dass es gar nicht vorkommt.
Und ich glaube auch, dass Gott das Wunder nicht machen muss, wenn es das nicht braucht. Wenn zu uns ein Sprecher kommt, der gut übersetzt werden kann, muss Gott nicht zusätzlich diese Sprachengabe schenken, weil es einfach Möglichkeiten gibt, weil andere diese Sprache gelernt haben. Auf der Domrep habe ich aber trotzdem erlebt, dass wir im Kreis für eine Person, eine Besessene gebetet haben und Gott hat diese Person befreit. Ich würde mal sagen, dass es Regionen auf der Welt gibt, wo das Thema ist, bei uns hat man in diesen Breiten auch nicht den Eindruck, dass viele vom Teufel besessen sind in der Form. Aber es gibt es auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube sogar das mit den Sprachen. Also ich habe schon gehört Geschichten, wo dann tatsächlich Leute, die als Missionare unterwegs waren, in Gegenden, wo noch nie jemand hingekommen ist, die Sprache dieser autochthonen Völker plötzlich gesprochen haben. Also Gott hört nicht auf, die Wunder zu tun, aber ich bin bei dir, dort, wo man sie braucht. Nicht einfach zur Schaustellung und nicht einfach, dass wir sozusagen ein Wunderzeichen haben, auf das wir verweisen könnten oder so.
Du hast gerade gesagt, Heinz, dass das am Ende der Zeit nochmal stark kommen wird, wenn der Spätregen ausgegossen wird, werden wir auch eine besonders kritische Zeit haben, weil nicht mehr viel Zeit ist, aber das Evangelium, das ewige Drängelsbotschaft, muss jetzt noch den Letzten verkündigt werden, in einer äußerst schwierigen, heiklen Phase der Weltgeschichte. Und wenn ich mir das hier anschaue, dann befinden wir uns ebenso in einer äußerst heiklen Situation. Wenn diese Jünger jetzt hier nicht ganz schnell und sehr intensiv mit überzeugenden Beweisen es schaffen, viele, viele Gemeindeglieder zu gewinnen, auf deren Basis dann das Evangelium in Ruhe sich weiter verbreiten kann, dann könnte alles eben nur erstickt werden. Ja. Und von daher, glaube ich, mussten damals ganz besonders viele Zeichen, besondere Zeichen geschehen. Dann konnte das Ganze auf natürlichere Weise fortschreiten. Und am Ende der Zeit, wo der Druck wieder so groß ist, muss wieder durch übernatürliche Macht besonders gewirkt werden.
Das macht wirklich Sinn, ja. Der Schluss des Markus-Evangeliums ist dann, dass Jesus in den Himmel fährt, Vers 19, und Vers 20, dass das, was er sozusagen gesagt hat, dass diese Zeichen ihnen folgen werden, dass das tatsächlich passiert. Nicht? Das will ich jetzt nicht mehr weiter diskutieren. Mein Schlussabschnitt heute soll sein Paulus im Korintherbrief. Bitte seid so nett und schlagt mit mir auf. Korintherbrief, 15. Kapitel. Und da geht es mir jetzt noch einmal um die Wichtigkeit der Auferstehung. Es geht hier um den ersten Teil im 15. Kapitel. Ich meine, man kann da das ganze Kapitel lesen, das ist uns bewusst, weil es ja bis zum Schluss darum geht, dass der Tod eben besiegt wird. Aber da hat Paulus am Anfang eine Argumentation in Bezug auf die Auferstehung Jesu. Und ich möchte, dass wir diese Argumentation, dass wir diese nochmal nachvollziehen. Es geht hier um die ersten 11 Verse. Wir haben jetzt keine Zeit mehr, sie zu lesen. Wir diskutieren das gleich. Ja, und wie Paulus dann damit umgeht, im Vers 12 bis 14. Wie läuft die Argumentation des Apostels Paulus her in Bezug auf die Auferstehung Jesu?
Er macht zunächst mal eines ganz klar. Es gibt eine Menge Zeugen für die Auferstehung. Denen sollte man glauben. Wenn man denen nicht glaubt, braucht man auch nichts anderes mehr glauben. Denn dann ist der gesamte Glaube hinfällig. Er fällt in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Wir haben keinerlei Hoffnung.
Ja, er hängt alles an diesen einen Haken. Nicht? Er sagt, Vers 14 heißt es, ist Christus nicht auferstanden? Ist unsere Predigt vergeblich? Ist euer Glaube vergeblich? Ist die Auferstehung der Toten nicht Vers 13, so ist auch Christus nicht auferstanden. Nicht? Und er greift sie an und sagt, wenn Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden sei, Vers 12, wie können dann etliche unter euch sagen, die Auferstehung der Toten sei nichts? auf Deutsch gesagt, wie kann es Christen geben, die sagen, es ist noch niemand zurückgekommen? Mhm. Wie sollte das möglich sein? Also diese, wenn man dem ein Studium widmen würde, glaube ich, hätte man einige Stunden Zeit, das zu diskutieren, wie zentral die Auferstehungsbotschaft war in der Mission der ersten Christen im ersten Jahrhundert.
Ich finde es interessant, dass bei der Liste der Zeugen hier die Maria, die die erste war, nicht aufgeführt wird. Der erste, der aufgeführt wird, ist Kephas, also Petrus. Ja, obwohl wir eben schon gehört haben, war mit Johannes eigentlich gemeinsam da gleich am Grab gewesen. Dann ist von den 12 die Rede. Gut, es waren 11, der 12 kam noch mit dazu. Und dann ist von 500 die Rede. Mhm. Also was Paulus hier aufhört, sind wirklich richtig schwere Geschütze. Da sagt er wirklich, also Leute, wenn ihr das nicht glauben könnt, und von denen leben noch viele, sagt er, ihr könnt sie fragen danach. Mhm. Wenn ihr das nicht glauben könnt, dann braucht man nicht mehr weiterreden.
Aber letztendlich ist es eben auch nochmal ein Hinweis für die Glaubwürdigkeit oder Historizität des Markus-Evangeliums. Der eine Punkt eben, dass die Frauen ihn gesehen haben. Ja, das hätte kein Mensch so erfunden.
Schon gar kein Mann.
Und der zweite Punkt ist eben, wenn es nicht so gewesen wäre, kein Mensch hätte freiwillig reingeschrieben, wir haben nicht dran geglaubt. Ja. Also das steht ja hier 2-3 Mal drin. Mhm. Also das heißt, das ist ein ganz klarer Hinweis dafür, dass die wahr ist, dieser Bericht des Markus-Evangeliums. Ja. Das erfindet keiner so.
Richtig.
Ja, ja, es ist nicht schmeichelhaft, nicht?
Genau.
Gut, in diesem Sinn glaube ich, dass es auch für uns heute gilt, dass diese Botschaft von der Auferstehung Jesu zentral ist. Kommt und seht, singen die Kinder in der Kinderpassion von Margret Birkenfeld. Kommt und seht, das Grab ist leer.
Amen.
Fürchtet euch nicht mehr. Er steht auf am dritten Tag. Nicht? Und das ist genau der Punkt, um den es für uns auch geht. Wenn wir von Jesus reden, sollen wir im Bewusstsein davon reden. Wir reden nicht von einem Mythos, sondern wir reden tatsächlich von dem, der den Tod bezwungen hat dadurch, dass er auferstanden und vollkommen unantastbar ist für den Tod. Und das ist etwas, was uns unserer Botschaft auch Kraft geben soll und uns auch Hoffnung geben soll über unseren eigenen Tod hinaus. Denn wenn Jesus auferstanden ist, wer will ihn aufhalten? In diesem Sinn, lieber René, möchtest du mit uns am Schluss beten?
Sehr gerne. Unser lieber Herr Jesus, es ist so schön, diese Geschichten heute zu lesen und in der Rückschau zu wissen, es geht alles gut aus. Es ist für uns schwer, uns hineinzuversetzen, wie es deinen Jüngern damals ging, die zwar vorgewarnt waren durch die Schriften, schon vor Jahrhunderten, durch deine Worte, wenige Tage, Wochen, Monate vorher. Und doch sind sie dann so in diese Enttäuschung gefangen, dass sie nicht wahrnehmen, dass du schon wieder unter ihnen bist als der Lebendige. Bitte hilf, dass wir, Herr, wenn wir in solchen Situationen stecken, wo wir ganz in unseren Gefühlen gefangen sind, wo wir vielleicht enttäuscht sind von dir, wo wir nicht verstehen, wie du handelst oder was gerade passiert, dass wir gläubiger sind, dass wir da fester sind, fester uns halten an dein Wort, dass wir, wenn du uns begegnest, wie den Emmaus-Jüngern oder wie den Elfen, dass wir gleich glauben, dass es für uns nicht so viele Beweise braucht, sondern dass wir fest darauf vertrauen, dass du uns in jeder Situation gut führst, dass du es gut mit uns meinst und dass du immer für uns die richtigen Worte und auch die richtigen Wunder hast, wie du sie hier verkündigt hast. Bitte hilf, dass wir fest daran halten, an dem Glauben, dass nicht nur du auferstanden bist, sondern auch, dass wir auferstehen werden. Und dass uns diese Hoffnung durch unser Leben trägt und dass es uns gelingt, dass wir viele andere mit dieser Hoffnung anstecken. Dass wir ihnen bewusst machen, dass der gesamte Glaube, egal was ein Mensch glaubt, nichts wert ist, wenn nicht die Auferstehung die Grundlage dafür ist. Hilf, dass wir das so leben und so auch weitergeben. Danke, Herr. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!